Hallo, danke an Wilhelm, Tobias, Julia, Maria, Theresa, Stefan und Markus, 7 neue UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Damit haben wir in der vergangenen Woche einen wichtigen Schritt zu unserem Ziel von 30 neuen UnterstützerInnen bis Silvester gemacht. Wir sind also bei 7 von 30 UnterstützerInnen. Hilf mit und supporte unsere Mission, Bildung einfach zugänglich zu machen auf erklärmir.at/support. Diese Folge wird dir präsentiert von WZ.at, dem Medium für junge Menschen zum Lesen, Sehen und Hören. Die WZ liefert investigative Geschichten, die Schlagzeilen machen, von dubiosen Grundstücksdeals bis hin zu den Arbeitsbedingungen in der Gastronomie. Unabhängigkeit, Transparenz und Offenlegung ihrer Quellen sind dabei ihr Markenzeichen. Spannend finde ich, dass sie sich in der Tiefe mit Themen beschäftigt, die junge Leute bewegen. Schau es dir mal an auf Instagram, TikTok, in ihrem Podcast Weitergedacht oder auf wz.at. Lieber Mirko, du bist Journalist, Moderator, YouTuber und hast eine Produktionsfirma und bist seit vielen, vielen Jahren in der Vermittlung von Wissen im Internet tätig. Nimm uns mal mit zurück auf deine Reise. Wie hat sich denn der Journalismus und die Vermittlung von Wissen und Inhalten, die man in eine breite Masse bringen möchte, in deiner Zeit so verändert?
Ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, fühle ich mich gleich alt, als ich angefangen habe, Journalismus zu machen. Das war beim Radio 2005, direkt nach dem Abitur. Da waren wir noch ziemlich archaisch unterwegs zum Teil. Wenn wir Umfragen gemacht haben, hatten wir so einen Kassettenrekorder, auf dem wir dann die O-Töne aufgenommen haben. Später kam dann sowas wie Minidisc dazu. DAT hatte ich auch mal. Leider hat dieses DAT-Gerät nicht richtig funktioniert. Ich weiß noch, da war ich auf dem SPD-Parteitag, hatte ganz tolle Interviews geführt mit namhaften Politikern, kam nach Hause und alles war weg. Es hat irgendwie die Aufnahme nicht geklappt. So ein Klassiker. Also allein, was so die Medien, auf denen man gespeichert hat, angeht, waren wir da noch ein bisschen oldschool unterwegs. Aber auf der anderen Seite habe ich da in einer Redaktion gearbeitet. Das war für das junge Programm des SWR, das Ding. Eine Redaktion, die schon multimedial aufgestellt war, während andere noch ganz klassisch Radio, Fernsehen, Internet getrennt voneinander gedacht haben, wurde das dort zusammengedacht. Wenn man einen Radiobeitrag gemacht hat, hat man den immer auch für die Website aufbereitet. Zum Teil wurde dann für die Fernsehsendung, die es zu der Zeit auch noch gab, entsprechend was daraus gemacht. Und das fand ich ganz interessant und spannend, sodass ich von Anfang an immer so diesen multimedialen Blickpunkt mit dabei hatte. Und auch wenn es damals Social Media Plattformen in der Form, wie wir sie heute kennen, noch nicht gab, haben wir trotzdem versucht, das im Netz an die Leute zu bringen. Es gab dann noch eine Community zu dem Sender und später hat man dann noch begonnen, StudiVZ zu nutzen, als dann Facebook groß wurde in Deutschland, ist da auch drauf aufgesprungen, so dass ich eigentlich mit Social Media Plattformen als Journalist von Anfang an Berührung hatte, weil ich eben in dieser Redaktion war, die immer versucht hat, die neuen Dinge zu adaptieren und das zu nutzen. Und das fand ich ganz spannend und das hat mich dann so ein Stück weit auch später motiviert, das selbst mal auszuprobieren, als ich dann ein paar Jahre später mit YouTube begonnen habe.
Mit YouTube aber dazwischen noch, also du hast begonnen, da gab es noch keine Smartphones, also du bist wirklich alt, leider nicht viel älter als ich. Okay, wann hast du mit YouTube begonnen? 2012 war das?
Genau, 2012. Das heißt also 7 Jahre, nachdem ich am Radio angefangen habe. Und dazwischen habe ich auch für einige Zeitungen geschrieben, habe bei den Kindernachrichten Logo schon eine Weile gearbeitet, bei einem anderen Radiosender noch ein bisschen was fürs Fernsehen gemacht. Also ich war so in verschiedenen Ecken der Medienwelt unterwegs und 2012 dann das erste eigene Projekt im Netz.
Wenn du jetzt Inhalte produzierst und planst, du bist ja im Fernsehen tätig, man kann dich in Mediatheken sehen, man findet dich auf YouTube, man kann sich aber auch Shorts von dir anschauen. Wie denkst du da darüber nach, wo funktioniert was gut und wie sortierst du da deine Inhalte?
Ich glaube, vieles hängt mit der Erwartungshaltung der Menschen zusammen, die auf den jeweiligen Plattformen oder die jeweiligen Medien nutzen. Denn wenn du bei Instagram unterwegs bist, dann erwartest du jetzt nicht unbedingt ein 20 Minuten langes umfangreiches Erklärvideo oder eine 45-minütige Doku. Wenn du in die Mediathek gehst, dann wirst du, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, wenn du da nur einen Short siehst. Und so gesehen versuchen wir immer, die Inhalte an die jeweilige Plattform anzupassen und mit der Erwartungshaltung der Menschen zu verknüpfen und gleichzeitig auch mit der Zielgruppe. Fürs Fernsehen bereitest du die Inhalte anders auf als ein Short für Instagram oder ein Reel, so heißt es ja bei Instagram, Short bei YouTube oder ein Post bei Instagram. Ist natürlich eine andere Herangehensweise, als wenn ich jetzt ein Video für YouTube mache. Also ich überlege mir immer, wen will ich erreichen, auf welcher Plattform bin ich und wie muss man die Inhalte dann entsprechend aufbereiten. Mhm.
Gib uns mal einen kurzen Überblick, wo erreichst du welche Menschen und wie viel davon?
Im Fernsehen sicherlich die breiteste Zielgruppe. Die Sendung Terra X gibt es ja schon sehr lange, ist eine sehr renommierte Sendung. Der Sendeplatz sonntagabends 19:30 Uhr, so ein typischer Familiensendeplatz. Und da schauen, sage ich mal, vom 8-Jährigen bis zur 80-Jährigen alle möglichen Leute zu. So breit ist es dann im Netz nicht. Bei YouTube kann man genau sehen, wie alt die Leute sind. Die allermeisten sind zwischen 18 und 30, wobei die meisten, die jünger als 18 sind, machen sich Accounts, die sie älter machen, damit sie die alterseingeschränkten Videos sehen können. Deshalb ist es ein bisschen schwierig zu quantifizieren, aber das ist so der Kern. Und bei Instagram ist es nochmal ein bisschen jünger, da ist es auch nochmal ein bisschen weiblicher als bei YouTube oder deutlich weiblicher sogar. Und so hat jede Plattform ihre Eigenheiten. Aber ja, sowohl auf Instagram als auch bei YouTube erreichen wir die Jüngeren, während es im Fernsehen breiter gestreut ist. Mhm.
Du hast schon gesagt, du achtest darauf, wo ist welche Zielgruppe und passt dann deine Inhalte an. Wie frei bist du als Journalist in dem, was du tust und wie viel davon beeinflussen große Plattformen, auf denen du tätig bist? Kann man auch sagen, ja, gibt Meta, gibt Google und Co., aber TV-Sender sind ja im Prinzip auch Plattformen, die einen beeinflussen.
Das ist ein Thema, das mich total umtreibt, die Macht der großen Plattformen. Du unterwirfst dich, das kann man gar nicht anders sagen, den Algorithmen, wenn du Inhalte auf den Plattformen anbietest und musst mit den Spielregeln der Plattform spielen, aber du kannst trotzdem versuchen, sie so zu nutzen, dass du auch deine journalistischen Freiheiten hast. Was problematisch war zum Beispiel, als mein Kanal Mr. Wissen to Go noch nicht öffentlich-rechtlich war, als ich noch kein festes Produktionsbudget hatte, sondern von den Werbeeinnahmen leben musste. Es war eigentlich immer ein Verlustgeschäft, gemessen an der Arbeitszeit. Ich habe das auch nicht gemacht, um damit Geld zu verdienen, sondern das war ein Hobby. Aber hätte ich das finanzieren müssen, dann wäre problematisch gewesen, dass YouTube irgendwann gesagt hat, bestimmte Inhalte sind werbeunfreundlich. Dazu zählen Krieg, Terror, Religion, also fast alles, was ich inhaltlich auf dem Kanal gemacht habe. Und tatsächlich, als das eingeführt wurde, war jedes dritte oder vierte Video über Nacht von mir entmonetarisiert. Also hätte ich davon leben müssen, dann hätte das ab diesem Zeitpunkt nicht mehr funktioniert.
Und entmonetarisiert heißt, dass keine Werbung von YouTube mehr ausgespielt wird.
Genau. Und das ist natürlich problematisch. Außerdem gibt es sicherlich auch verschiedene Vorgaben durch den Algorithmus, die es dir nicht einfach machen und die dich auch unter Umständen dazu verleiten. Und ich versuche wirklich immer, mich nicht verleiten zu lassen, sehr reißerische Titel zu verwenden, Thumbnails, die mehr Clickbait sind als seriös, weil es dann unter Umständen besser ankommt oder nur noch bestimmte Themen zu machen, weil du weißt, die werden gut geklickt und spätestens dann ist der Journalismus ad absurdum geführt, weil du dann nach der Pfeife irgendwelche Algorithmen tanzt und nicht mehr nach journalistischen Kriterien und da bin ich ganz froh, dass ich jetzt nicht darauf angewiesen bin, dass jedes Video Millionen von Klicks macht, sondern dass ich auch Nischenthemen mal setzen kann, die aber wichtig sind. Genauso problematisch ist eine Algorithmusänderung bei Instagram, die es seit einigen Monaten gibt, dass politische Inhalte von Accounts, denen man nicht folgt, einem nicht mehr angezeigt werden, wenn man das nicht aktiv aktiviert hat bei Instagram. So dass unser Account Mr. Wissen to Go seitdem einen starken Reichweiteneinbruch hat, weil wir eben nur noch unseren Abonnenten ausgespielt werden und den anderen fast gar nicht mehr, weil die wenigsten das aktiviert haben. Das ist ein massiver Eingriff, finde ich, in die Arbeit von Medien auf dieser Plattform. Und damit muss man natürlich auf eine gewisse Weise umgehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht auf Dauer Bestand hat, weil das widerspricht meinem Verständnis von Pressefreiheit, die wir im Land haben. Die Plattformen sind so mächtig geworden. Sie bieten nicht nur die Plattform, sondern sie bieten eine komplette Infrastruktur. Ich würde das vielleicht auch mit Kabelnetzbetreibern gleichsetzen, für die es ja auch verschiedene Regularien gibt. Und ich finde es sehr schwierig, dass sie da so die Oberhand haben. Aber wie gesagt, wir versuchen uns frei zu schwimmen. Wir versuchen uns nicht diesen Spielregeln zu unterwerfen. Aber auf den Plattformen sind wir natürlich trotzdem unterwegs, weil wir dort sein wollen, wo auch das junge Publikum ist. Und das wäre absurd zu erwarten, dass die zu einem kommen, wenn man jetzt selbst eine Website startet. Das würde vermutlich Jahre dauern und wahrscheinlich am Ende auch gar nicht klappen.
Wenn du sagst, vielleicht hat es nicht von Dauer Bestand, hast du Überlegungen im Kopf, was Alternativen wären?
Es ist ja, also von Dauerbestand war jetzt bezogen auf diese Algorithmusänderung bei Instagram. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da wirklich viel Protest regt, oder es gibt ja auch schon viel Protest und wenn man sich da zusammentut, dass das vielleicht wieder gekippt wird. Wir sitzen auch gerade an einem Video zu diesem Thema. Aber wenn du nach Alternativen fragst, was ja immer wieder diskutiert wird, ist so ein europäisches Modell, eine europäische Non-Profit-Plattform, die ja in Konkurrenz zu den großen Plattformen gehen soll. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Es muss ja immer irgendjemanden geben, der dafür verantwortlich ist. Sind das die Staaten? Sind das die Regierungen? Dann würde ich auf gar keinen Fall dort Inhalte veröffentlichen wollen. Ist das eher so ein gemeinnütziges Modell wie Wikipedia? Dann braucht es aber jemanden, der das antreibt, und es braucht natürlich eine Finanzierung. Aber sicherlich wäre sowas sehr spannend, so eine gemeinnützige, mit Wikipedia vergleichbare Videoplattform.
Noch zum Algorithmus. Wenn man mit den VertreterInnen von YouTube zum Beispiel spricht, dann sagen die oft, wenn man sich beschwert, der Algorithmus möchte, dass ich diese Inhalte mache, weil die gehen dann gut, dann sagen die gerne, ersetz mal Algorithmus mit dem Publikum. Weil wir geben einfach den Leuten, was sie wollen. Und wenn die Leute auf diese Art von Titel oder Bilder und Content gerne draufklicken, dann ist das ja im Prinzip einfach nur eine Abstimmung mit der Computermaus oder mit dem Finger am Handy. Und damit haben wir jetzt wenig zu tun. Wie siehst du dieses Argument?
Ja, YouTube hat öfter mal interessante Argumente. Eins ist ja auch, ja, wir stellen nur die Plattform, und was auf dieser Plattform passiert, das ist eine ganz andere Sache, da haben wir keinen Einfluss drauf. Und es wird auch immer wieder behauptet, sie könnten gar nicht steuern, welche Videos oder welche Inhalte jetzt wie ausgespielt würden. Das stimmt einfach nicht. Auch die Trends bei YouTube kann ich mir nicht vorstellen, dass die einfach automatisch generiert werden aufgrund irgendwelcher Parameter. Da wird, denke ich mal, schon händisch auch eingegriffen. Und ja, diese Abstimmung mit den, früher hatte man gesagt, mit den Füßen, ich weiß gar nicht, wie man es in dem Fall sagt, mit Bits und Bytes, da glaube ich auch nicht so dran. Natürlich stimmt es ein Stück weit, wenn Inhalte eine gute Watchtime haben, also eine gute Wiedergabedauer, wenn sie oft geklickt werden, wenn sie eine hohe Interaktionsrate haben, dann sorgt das dafür, dass sie besser ausgespielt werden. Aber ich glaube, dass da noch andere Kriterien eine Rolle spielen. Ein ganz klassisches Beispiel ist für mich das Thema Cannabis. Das scheint YouTube nicht so zu mögen. Wir haben das auf verschiedenen Kanälen gesehen, die auch unabhängig voneinander unterwegs sind, dass wir ungefähr zur gleichen Zeit Videos gemacht haben zum Thema Cannabis, und die sind alle unterdurchschnittlich gelaufen, obwohl wir davon überzeugt sind, dass dieses Thema überdurchschnittlich interessant ist für die Zielgruppe. Und dann habe ich später, einige Zeit später, nochmal ein Video zum Thema oder rund ums Thema Cannabis gemacht und habe aber alles Cannabis, Hanf, was auch immer, aus dem Titel und aus dem Beschreibungstext weitestgehend rausgelassen und habe das immer versucht zu umschreiben, und plötzlich lief das Video extrem gut. So dass man da schon sieht, da gibt es Vorgaben, die nichts damit zu tun haben, ob da jetzt viele Leute draufklicken oder nicht, sondern da passiert schon davor was. Also ich glaube, YouTube macht sich da ein bisschen zu einfach. Ich würde aber diesen Partnermanagern zum Beispiel auch keinen Vorwurf machen, mit denen man da spricht, weil oft wissen die es, glaube ich, auch einfach selbst nicht besser.
Ja, und ich glaube, man kommt der Wahrheit schon näher, wenn man einfach daran denkt, dass das ein Unternehmen ist, das Geld verdienen möchte, und die wollen nicht den Leuten geben, was sie wollen, sondern die wollen, dass Werbekunden möglichst viel Geld bei ihnen dalassen.
Absolut. Und das, also das ist jetzt wirklich anekdotische Evidenz, keine Ahnung, ob das stimmt, aber mir ist es immer wieder aufgefallen, dass so in dem Quartal vor Weihnachten Informationsthemen es besonders schwer haben. Jetzt ist es dieses Jahr anders, weil man in der Welt irgendwie eine Wahl in den USA hat, das Ende der Bundesregierung und so. Aber in den vergangenen Jahren war es immer wieder so, dass vor Weihnachten die Videos auf einem Kanal meistens schlechter gelaufen sind als davor und danach. Und ich könnte mir das so erklären, dass meine Videos ja keine Werbung haben und deshalb weniger interessant sind, dass dieses Quartal ist das umsatzstärkste Quartal für YouTube. Da schalten die meisten Unternehmen Werbung, weil es natürlich das Weihnachtsgeschäft ist. Und dann spielt man unter Umständen lieber Videos aus, die Werbung haben und bei denen man mehr Leute mit dieser Werbung erreicht. Aber wie gesagt, anekdotische Evidenz, YouTube streitet alles ab. Aber ich weiß es von anderen Kanälen, dass sie ähnliche Schwierigkeiten in diesem Zeitraum hatten.
Spannend. Hast du was gemerkt, wie du zu Funk gegangen bist? Und bei Funk schaltet ihr dann die Monetarisierung ab. Hast du da gemerkt, dass sich da was geändert hat?
Nee, tatsächlich nicht. Das war auch meine Sorge am Anfang. Okay, jetzt läuft keine Werbung mehr vor den Videos, was ja gut ist für die User. Aber jetzt werden die Videos dann nicht mehr so gut ausgespielt. Aber das kann ich nicht bestätigen. Also da gab es eigentlich keine große Veränderung, außer eben in dieser Vorweihnachtszeit. Das war schon eine auffällige Veränderung. Keine Ahnung. Vielleicht war es auch nur bei mir so. Vielleicht hatte das andere Gründe. Vielleicht waren die Videos auch langweilig, die ich in dem Zeitraum veröffentlicht habe. Aber das war so die einzige Auffälligkeit in dem Zusammenhang.
Mirko, jetzt sind wir beide groß geworden in einer Zeit, wo das Internet eigentlich universell gefeiert wurde und jetzt nicht von älteren Kolleginnen im Journalismus, aber von vielen UserInnen und gibt ja noch immer ganz viele tolle Orte im Internet. Es gibt Wikipedia, man findet auf YouTube die tollsten Nischen, in denen man sich ausnörden kann, die jetzt konventionelle Journalismus oder Medien, wo die einfach nicht kleinteilig genug produzieren haben können in der Vergangenheit. Aber gleichzeitig geht kaum mehr jemand auf eine Website. Wir bewegen uns im Internet immer mehr auf einigen wenigen Plattformen, die, also mit dem freien, tollen Internet von vor 20 Jahren hat das irgendwie nur mehr wenig zu tun. Wie blickst du denn jetzt auch mit Blick auf X, vormals Twitter, die US-Wahlen, wie blickst du denn so zurück auf das Internet? Ist das für dich in Summe, was jetzt deine Arbeit als Journalist und die Vermittlung von Inhalten betrifft, ist das noch immer ein großes Geschenk, das halt manchmal ein bisschen nervt? Oder wie blickst du da auf die Entwicklung?
Oh ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also es ist Segen und Fluch zugleich, kann man sagen. Also einerseits bin ich völlig begeistert von den Möglichkeiten, die man mit dem Internet hat. Alles andere wäre ja auch seltsam, wenn man da selbst unterwegs ist, gerade für den Medienbereich. Ist es eine tolle Entwicklung. Es ist, kann man schon fast sagen, eine Demokratisierung des Medienwesens, weil du keinen großen Sender mehr brauchst oder keinen Verlag, um als Journalist zu arbeiten und Inhalte zu veröffentlichen. Gleichzeitig führt das natürlich auch dazu, dass es Leute gibt, die es nicht gut meinen, die nicht unter hehren journalistischen Gesichtspunkten arbeiten, sondern die Manipulation betreiben wollen, Desinformation, die Falschmeldungen verbreiten. Das ist jetzt natürlich deutlich einfacher als früher. Früher musstest du dafür erst eine Zeitung kaufen oder also einen Verlag kaufen, nicht eine einzige Zeitung, oder dir irgendwie einen Sender aufbauen. Dafür brauchtest du eine Lizenz oder du hast es mit einem Piratensender probiert, keine Ahnung. Aber es war halt auf jeden Fall eine hohe Hürde und heute ist es einfacher. Und in diesem Spannungsverhältnis bewegt man sich und das ist auch eine Herausforderung für eine Demokratie, damit umzugehen, ohne jetzt Zensur auszuüben, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit zu beschneiden. Insgesamt sehe ich versuche es immer positiv zu sehen, sehe schon die Chancen und finde toll, was da passiert ist und glaube einfach, dass ja vieles sich auch dann noch zurechtruckeln wird. Angela Merkel hat ja mal gesagt, das Internet ist Neuland, wurde dafür sehr ausgelacht, aber ich glaube, was Kommunikation im Netz angeht, was Medien im Netz angeht, ist es für uns immer noch Neuland und es dauert vermutlich Jahrzehnte, bis sich da Konventionen etablieren. Da spreche ich nicht von Gesetzen, sondern eben von Konventionen, gesellschaftlichen Konventionen, die uns alle nützen. Und was mir schon Sorge bereitet, und das ist dann auf der Schattenseite des Internets wirklich deutlich hervorzuheben, ist der Umgangston, der da inzwischen herrscht. Selbst bei harmlosen Themen schlagen sich die Leute in den Kommentaren die Köpfe ein, wobei man nie weiß, wie viele echte Menschen stecken jetzt dahinter und wie viele Bots, wie viel ist da gesteuert. Aber das finde ich schon schwierig, denn man würde ja auch nicht auf die Idee kommen, auf der Straße jemanden, den man nicht kennt, einfach mal wild zu beleidigen, nur weil er vielleicht eine Position vertritt, die einem selbst nicht passt. Im Netz unter Umständen schon. Und auch da, denke ich, brauchen wir eine Art Knigge, der jetzt nirgendwo festgeschrieben ist, aber der sich einfach als Common Sense etabliert und uns alle ein bisschen mäßigt im Umgangston und wieder sachlicher werden lässt.
Ja, das würde ich uns allen wünschen. Ich habe die Veränderung wahnsinnig intensiv miterlebt. Also ich mache seit langem Podcasts und da sind die Rückmeldungen eigentlich durchwegs positiv, weil dir halt kein Algorithmus die Inhalte auftischt, sondern du musst bewusst das hören, musst eine Weile zuhören. Und wenn ich dann der Person schreiben möchte, geht das auch nicht im Affekt, sondern ich muss mal irgendwo einen Ort suchen. Und dann war das Feedback immer super positiv und nett. Eineinhalb Jahren mache ich YouTube und bekomme jetzt wieder mal mit, was im restlichen Internet so los ist, obwohl es auch interessant ist bei YouTube. Wenn man sich anschaut, ich bekomme wahnsinnig viele Beschimpfungen, negative Kommentare. Aber wenn man dann auf das Video klickt und sich anschaut, welche Kommentare werden denn ganz oben angezeigt, dann ist das eigentlich ein viel positiveres, differenzierteres, wertschätzenderes Umfeld, weil der Algorithmus, nicht der Algorithmus, sondern weil die KI im Hintergrund das einfach ausliest und, glaube ich, bewusst so ein Umfeld schaffen möchte. Ist das auch eine Beobachtung, die du machst?
Was ich auf jeden Fall immer wieder beobachte, ist, dass Kommentare zu bestimmten Themen unglaublich negativ sind, nicht nur gegen mich, sondern allgemein. Und man so den Eindruck hat, wow, also da ist eine ganz eindeutige Haltung bei der Mehrheit der Zuschauerinnen und Zuschauer. Und dann schaust du auf das Verhältnis zwischen Likes und Dislikes und das Video hat 98% Likes. Und das gibt einem dann schon zu denken und ich glaube, das sollten wir als Journalisten, das sollten aber auch zum Beispiel Politiker immer im Hinterkopf haben, dass Kommentare niemals repräsentativ sind für den Querschnitt der Menschen, die sich bestimmte Inhalte anschauen. Weil da unter Umständen auch Kampagnen dahinter stehen, dann wird ein Video in irgendeiner Telegram-Gruppe geteilt und dann gibt es ich weiß gar nicht genau, es gibt einen Ausdruck dafür, der mir jetzt nicht einfällt, der dann dafür sorgt, dass die Leute scharenweise dann sich unter diesem Video versammeln und oft auch im gleichen inhaltlichen Sinne Kommentare verfassen, die unterscheiden sich dann nur in den Formulierungen, aber inhaltlich steht da immer das Gleiche und das Ziel dahinter ist natürlich, den Diskurs zu bestimmen und das sollte man immer wieder im Hinterkopf haben. Falsch fände ich jetzt zu sagen, oh ja, das sind ja alles Bots, die lösche ich, denn das kannst du nie wissen und vielleicht sind es keine Bots und dann greifst du da ein und das ist für mich immer wieder ja eine Herausforderung, denn für mich ist Meinungsfreiheit enorm wichtig und die geht für mich auch weit und die geht für mich auch so weit, dass mich jemand Schwachkopf nennen darf in einem Kommentar unter dem Video, um mal auf eine aktuelle politische Diskussion in Deutschland anzuspielen. Das muss ich aushalten. Wenn mir jemand mit Tod droht mich umzubringen, dann ist das was, das ich nicht aushalten muss. Andere Dinge gehören halt vielleicht ein Stück weit dazu. Aber ja, die Beobachtung, die du gemacht hast, die habe ich auch schon oft gemacht. Und auch das ist eine Entwicklung, die bedenklich ist, dass von verschiedenen Seiten versucht wird, eine Diskurshoheit zu bekommen über die Kommentarspalten und das oft mit unlauteren Mitteln, mit Bots und anderen Methoden.
Ich finde das super spannend. Ich habe ja 10 Jahre lang beim Standard gearbeitet, bei der Zeitung und da gibt es ein riesiges Online-Forum und wir haben damals gesehen, so 1% der regelmäßigen Besucher der Website sind Leute, die Kommentare schreiben und das ist so wahnsinnig unrepräsentativ und eigentlich müsste man alle Journalisten, also es ist so eine Abwägung, eigentlich müsste man allen Journalistinnen verbieten, dass sie da hinschauen, weil sie lassen sich von so einem kleinen Prozentsatz beeinflussen. Gleichzeitig, Gott sei Dank, kriegt man im Internet endlich auch Rückmeldungen der Leute, die das lesen. Also es ist irgendwie ein schmaler Grat, weil man liest es dann doch, weil es auch oft interessante Vorschläge drinnen sind oder auch wirklich sehr gute Kritik oder spannende Meinungen, die man sonst nicht mitbekommen würde. Und dann wird man aber, ob man möchte oder nicht, weil man einfach ein Mensch ist, am Ende des Tages trotzdem irgendwie wahrscheinlich zu viel davon beeinflusst.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich finde es schon gut und richtig und auch wichtig, dass wir als Journalistinnen und Journalisten mehr hinterfragt werden, dass es die Möglichkeit gibt für das Publikum, sich zu melden. Klar, früher konntest du auch Leserbriefe schreiben, aber wer hat das schon gemacht? Ja, das war dann irgendein Studienrat zu Hause nach Feierabend, um mal die Klischees zu bemühen. Aber heute ist das natürlich ganz anders. Du wirst permanent evaluiert und das macht im besten Fall die entsprechenden Ergebnisse von Zeitungen, Zeitschriften, Sendern besser. weil man immer wieder denkt, naja, okay, ich möchte natürlich jetzt möglichst wenig Angriffsfläche bieten im Sinne von Fehlern oder Ungenauigkeiten, deshalb arbeite ich noch akribischer. Wenn es dazu führt, ist natürlich super. Wenn man aber immer so eine Schere im Kopf hat, nach dem Motto, oh, beim letzten Mal habe ich über dieses Thema berichtet, da gab es viel Gegenwind, dann mache ich das lieber nicht mehr, weil es könnte wieder Gegenwind geben, dann haben die Menschen, die ja das befeuert haben, genau ihr Ziel erreicht. Und das ist eine Beschneidung von Journalismus, das finde ich schwierig. Aber dass man nicht mehr aus dem Elfenbeinturm heraus da die Wahrheit verkündet, das ist eine gute Entwicklung. Also das finde ich positiv, und ich finde es grundsätzlich auch positiv, dass es eine Pluralität auf dem Medienmarkt gibt, dass sich auch etablierte Medien anstrengen müssen, um Menschen zu erreichen und Menschen von sich zu überzeugen. Und man sieht zum Beispiel in den USA eine starke Verschiebung in der Diskurshoheit. Die US-Wahl hat das gezeigt, obwohl bei den etablierten Medien permanent berichtet wurde über Lügen von Donald Trump, über die Prozesse gegen ihn, über Ermittlungen, wurde er am Schluss gewählt, weil viele Menschen sich ausschließlich über Social-Media-Plattformen informiert haben. Und diese Deutungshoheit, die CNN und andere früher hatten, die ist, glaube ich, mit dieser US-Wahl verloren gegangen.
Und Journalistinnen brauchen dann einfach auch ein bestimmtes Maß an Resilienz im Internet. Ich glaube, das gehört einfach zum Job dazu. Man kann nicht wie früher von oben herab die Zeitungen auf die anonyme Masse werfen, sondern man ist auf derselben Ebene und jeder kann dir auf Twitter, YouTube, wo auch immer, einfach schreiben, und das muss man dann in einem gewissen Ausmaß auch einfach aushalten. Aber weil du gesagt hast, wir lernen erst, Internet ist Neuland, wie wir uns dort verhalten. Wir mussten ja auch lernen, wie geht man mit Radio um oder mit der Druckerpresse und Co. Und mein Wunsch an die Leute, die uns jetzt zuhören, man sieht das ja sehr oft auch bei Google-Bewertungen, es schreiben oft nur die Leute Dinge ins Internet, die sich über etwas beschweren und die etwas nicht gut finden. Und was ich seit Jahren versuche, wenn es etwas gibt, das ich mag, dass ich, wenn es auch nur kurz ist, danke, interessant, auch was Nettes schreibe. Hast du sonst noch was an unsere ZuseherInnen, was du ihnen mitgeben möchtest für ihr Verhalten im Internet?
Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Da, wo ich herkomme, in Karlsruhe sagt man, nicht gemeckert ist genug gelobt. Also nicht gemeckert ist genug gelobt. Und ich glaube, dieses Prinzip sollte man über Bord werfen im Internet. Du hast es komplett richtig gesagt, sehe ich genauso. Wenn einem was gefällt, dann das auch mal schreiben. Es machen auch wirklich einige, muss man schon sagen. Aber klar, man tendiert eher dazu, sich zu beschweren, wenn man was nicht gut findet, und Lob bleibt da hinten dran. Ich glaube, was auch sehr sinnvoll ist, wenn man dazu die Kraft hat, muss man natürlich auch sagen, ist Gegenrede. Wenn du irgendwo einen Kommentar siehst, in dem was Falsches behauptet wird oder in dem Menschen angegriffen werden, dann sollte man das nicht auf sich sitzen lassen, sondern versuchen, darauf zu reagieren, Dinge klarzustellen, Quellen zu liefern und den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und oft schafft man es damit auch, vielleicht nicht unbedingt den Ursprungskommentarschreiber zu überzeugen, aber andere, die diesen Kommentar lesen und unter Umständen glauben, was da steht, wenn es keine Gegenrede gibt. Also das finde ich ganz wichtig, und das ist für mich auch wichtig in der Demokratie. Dieser Diskurs, davon lebt unsere Demokratie, Debatte von Sachlichkeit. Wäre das für mich ein wichtiger Tipp. Und dann noch ein Punkt ist für mich, versucht die Emotion rauszunehmen, gerade bei eigentlich emotionalen Themen, sachlich, nüchtern, nicht von oben herab, nicht moralisierend, sondern einfach auf den Punkt und aufs Thema bezogen schreiben. Das ist was mir immer wieder auffällt, so eine hochnäsige Herangehensweise, gerade von denjenigen, die sich auf der guten Seite sehen sozusagen. So, okay, ich weiß, wo es lang geht, und ihr habt eigentlich alle keine Ahnung, und ich belehre euch jetzt mal. Ich glaube, das stößt vielen Leuten zu Recht auf, weil niemand gerne belehrt wird. Aber wenn du das auf eine konstruktive, sachliche Art machst, dann nehmen Leute auch eher mal was an.
Na, ein Zusatz noch von mir. Ich versuche an Tagen, an denen es mir nicht gut geht, an denen ich grantig bin, zumindest dreimal durchzuatmen, bevor ich was ins Internet schreibe.
Ja, absolut.
Oder an den Tagen gar nichts zu schreiben, ist manchmal auch okay.
Ja, und selbst wenn man einen Tag hat, an dem man grundsätzlich fit ist, Dinge zu schreiben, dann dieses Durchatmen hilft wirklich immer. Oder vielleicht mal kurz warten, 5 Minuten was anderes machen und dann auf einen Kommentar reagieren. Das mache ich wirklich auch oft. Im Impuls will man Dinge schreiben, die man vielleicht später bereut, und deshalb einen Moment warten runterkommen und dann loslegen. Das gilt für mich übrigens auch, wenn ich Videos drehe, zum Beispiel zu ganz heiklen Themen, da so direkt aus der Situation kommen, den Kopf vollgeballert haben und dann mit diesen ganzen Informationen, die man da im Kopf hat, vor die Kamera zu gehen. Ich glaube, das ergibt keinen Sinn. Da sollte man erstmal mit sich selbst irgendwie ins Reine kommen und dann loslegen.
Gilt übrigens offline auch, wenn man mit der Freundin oder in der Familie diskutiert, hilft das auch oft.
Absolut, ja.
Mirko, Millionen Leute kennen dein Gesicht, wissen, wie du arbeitest, vertrauen dir auch. Gibt es so eine, du hast schon gesagt, CNN und Co. verlieren ihre Deutungshoheit und gleichzeitig haben es aber viele Journalistinnen geschafft, dass man sie persönlich kennt und ihnen dann auch vertraut, wenn man einer einzelnen Person, die offen, ehrlich, transparent ist, viel einfacher vertraut als einer anonymen, großen Marke, die es seit 70 Jahren gibt und wo 19.000 Leute arbeiten. Wie beobachtest denn du diese Entwicklung im Journalismus? In den USA passiert das schon viel mehr, dass sich auch Journalistinnen von großen Medien weggehen, ein Newsletter starten, einen YouTube-Kanal starten, Insta, TikTok und Co. machen und sich auf eigene Faust durchs Netz bewegen und ja, teilweise damit auch viel Erfolg haben.
Ja, ich glaube, in den USA ist die Kultur schon länger so, dass es viel personalisierter ist, wenn man sich die einzelnen Shows auch in den traditionellen News-Sendern anguckt, dann ist es ja oft auf die Person zugeschnitten. Die Sendung trägt auch oft den Namen der jeweiligen Person und deshalb ist es dort einfach nur logisch gewesen, dass dann im Internet das Ganze fortgesetzt wird. Auch Personen, die man aus den Medien kennt, wie du es gerade gesagt hast. Ein Paradebeispiel ist natürlich Tucker Carlson, der selbst für Fox News dann irgendwann einfach nicht mehr passend war aus verschiedenen Gründen und der sich sein eigenes Ding dann im Netz aufgebaut hat, wobei so viel aufbauen musste er nicht, weil schon vieles da war, weil man ihn halt so kannte und das erleben wir auch in anderen Ländern und sehen es auch in Deutschland, dass einzelne Journalistinnen und Journalisten immer mehr zur Marke werden. Das wird man zwangsläufig, wie ich auch, wenn du einen YouTube-Kanal hast dann und du das Gesicht des Kanals bist, dann verschwimmen da irgendwo die Grenzen, dann bist du selbst die Redaktion. Das ist einerseits sicher gar nicht schlecht, weil man die Leute auf einer anderen Ebene erreicht, auf einer viel menschlicheren Ebene, aber gleichzeitig kann man das natürlich auch nutzen, wenn man es will. Und da gibt es ja durchaus Figuren in der Medienlandschaft, um Leute zu manipulieren, dieses Vertrauensverhältnis auszunutzen, indem man dann eben nicht journalistisch arbeitet, sondern immer wieder Meinung untermischt und versucht, die Leute da in eine bestimmte Richtung zu drängen. Das haben wir in Deutschland noch nicht so umfangreich. In den USA ist das aber gang und gäbe. Und da ist Tucker Carlson natürlich das beste Beispiel dafür.
Was macht das mit dir, dass Millionen Menschen ein Bild von dir haben aus der Öffentlichkeit, das, weiß ich nicht, zu wie viel Prozent dann auch dem privaten Mirko entspricht? Bei mir persönlich ist es so, ich habe einen großen Podcast in Österreich, der sehr nerdig, differenziert, sachlich, sich oft 2 Stunden mit einem Thema beschäftigt. Und wenn mich dann Leute manchmal privat kennenlernen und den Podcast schon kennen, dann bin ich habe auch zu manchen politischen Themen oft mal einfach nur eine nicht so super differenzierte, sondern eine sehr starke Meinung oder es nervt mich wer. Und dann sind die manchmal fast sogar enttäuscht, so, oh, das ist auch ein Mensch. Wie spürst du da Druck und Verantwortung, dass dich so Millionen Leute als den gescheiten, vernünftigen Mirko kennen oder bist du immer so?
Ja, wahrscheinlich bin ich schon so ein bisschen spießig und langweilig unterwegs, aber was Leute dann immer wieder überrascht ist, zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe früher gerappt und hatte irgendwie eine Rap-Crew und war da viel unterwegs und bin immer noch Hip-Hop-Fan und höre mir irgendwelche Sachen, die die Leute vielleicht jetzt nicht unbedingt bei mir verorten würden, aber das ist auch okay. Also ich würde auf keinen Fall sagen, dass ich irgendeine Rolle spiele. Ich versuche mich nicht zu verstellen, sondern so zu sein, wie ich bin, aber wenn du halt in der Öffentlichkeit stehst und über politische oder historische Themen sprichst, dann machen sich die Leute wahrscheinlich automatisch ein Bild von dir, dass du abends auf dem Schaukelstuhl sitzt und mit einem Rotwein in irgendwelchen alten Büchern von vor 200 Jahren blätterst. Ich wünschte, es wäre so, aber dazu lassen wir die Kinder leider keine Zeit. Dieses Bild ist dann ein Stück weit schief, aber man kann ja auch ganz bewusst dann mal mit diesen Bildern brechen, die Leute von einem haben. Jetzt in meinem Fall zum Beispiel, wenn man mal ein Rap-Video macht, was die Leute dann vielleicht überrascht. Und das macht mir auch Spaß, die andere Seite auch zu zeigen. Aber ich fände es schwierig, jetzt irgendwie vielleicht auch aus Selbstschutz in eine Rolle zu gehen, die nichts mit meinem echten Ich zu tun hat. Denn dann lernen die Leute einen vielleicht irgendwo mal kennen und sind völlig enttäuscht, dass man ganz anders drauf ist. So geht es mir teilweise auch, wenn man sich ein Bild von Personen macht und dann merkt man später, oh nee, die sind ja gar nicht so.
Ja, kurze Erklärung, wie ich das bei mir gemeint habe. Es gibt teilweise politische Strömungen, die ich mit meinen persönlichen Werten nicht in Einklang bringen kann. Denen widme ich mich dann in meinen Inhalten differenziert und nüchtern und sachlich, auch wenn ich an dem Tag vielleicht irgendwie mal nicht gut drauf bin, wo ich privat dann über eine politische Reform mal ranten würde, ist das dann einfach als Journalist nicht mein Job, in die Kamera zu schreien, wie scheiße ich das finde. Das machen genügend andere Leute. Was ich dich noch fragen wollte, ist so, hat dich das abseits von den beruflichen Möglichkeiten, die sich da ergeben haben durch deine Bekanntheit, hat sich das auf dein Leben in irgendeiner Form ausgewirkt? Verändert dich das?
Ja, ein Stück weit schon, denn man weiß nie, wenn man irgendwo unterwegs ist, wer einen da jetzt vielleicht gerade erkennt. Und würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das macht nichts mit einem. Also, weiß ich nicht. Ich würde mich jetzt, auch wenn ich das vorher nicht gemacht habe, aber ich würde mich jetzt nie irgendwo hemmungslos betrinken und irgendwie durch die Straßen torkeln. Aber es kann immer sein, du triffst irgendjemanden, der den Kanal abonniert hat, der denkt sich, was ist denn mit dem los? Macht womöglich noch ein Video, veröffentlicht das irgendwo. Man hat ja auch eine Vorbildfunktion und der sollte man definitiv nachkommen. Wie gesagt, vorher hätte ich das jetzt auch nicht gemacht, aber nur um mal ein starkes Beispiel zu nennen. Aber auch in anderen Bereichen ist es immer wieder so, dass ich denke, naja, vielleicht kennt mich da jemand und dann wäre es jetzt schwierig, wenn ich irgendwas mache, was einfach nicht okay ist. Also es diszipliniert einen definitiv. Gleichzeitig ergeben sich daraus aber immer wieder ganz tolle Begegnungen auch, wenn man angesprochen wird von Menschen, die sagen, ich guck deine Videos ab und zu und dann sitzt man vielleicht im Dönerladen, wo es wirklich häufig vorkommt, dass ich angesprochen werde und kommt ins Gespräch und unterhält sich dann eine halbe Stunde beim Döner. Das ist immer sehr nett. Also ich glaube, ohne den Kanal hätte ich viele, viele tolle Menschen gar nicht kennengelernt. Und das ist dann die schöne Seite. Und klar, was auch immer ein Stück weit mitschwingt, ist das, was ich vorhin mal kurz erwähnt hatte, so eine Art Bedrohungsszenario, wenn du halt zu einem bestimmten Thema ein Video machst und du bekommst wirklich sehr viele Anfeindungen und Drohungen, dann klar hat man auch ein Stück weit Angst, dass tatsächlich was passiert. Gott sei Dank ist es bisher immer nur im Virtuellen geblieben und nie in der Realität. Und ich hoffe natürlich sehr, dass es so bleibt.
Habt ihr da intern Support in so Situationen, wenn dir Dinge Angst machen?
Ja, genau. Also es gibt da von Funk jemanden, der einem zur Verfügung steht für Gespräche und mit dem man auch in so einer akuten Situation dann sprechen kann, wie man sich jetzt da verhalten sollte oder wie man damit klarkommt.
Sag mal meinem österreichischen Publikum, was Funk ist, bitte.
Ja, Funk gibt es vielleicht auch bald in Österreich. Zumindest habe ich mitbekommen, dass über sowas in der Art diskutiert wird, dass der ORF etwas startet. Also ganz zu Beginn gesprochen war es so, schon vor vielen Jahren, dass die Politik gesagt hat, Mensch, die Öffentlich-Rechtlichen erreichen ja immer weniger junge Menschen. Die gucken kein Fernsehen mehr, die hören vielleicht ein bisschen weniger Radio. Da muss was passieren. Es gibt in Deutschland den Kika, den Kinderkanal. Und der erreicht, wie der Name schon sagt, Kinder. Und danach kam aber erstmal nichts, sodass auch die Öffentlich-Rechtlichen sich immer wieder überlegt haben, was kann man da machen. Der Vorschlag war dann, man startet einen Fernsehsender für Menschen, die älter als 12, 13 Jahre sind, bis 30 ungefähr. Und dann hat wiederum die Politik, die das ja alles regulieren muss, gesagt, nee, mach mal nicht, mach das mal im Internet statt einem Fernsehsender, weil junge Menschen gucken kein Fernsehen mehr oder nur noch sehr wenig. Und so ist Funk entstanden. Funk ist sozusagen ein Sender fürs Netz. Es gibt verschiedene YouTube-Kanäle, Instagram-Accounts, TikTok-Accounts und so weiter, die aus Rundfunkbeiträgen finanziert werden, die öffentlich-rechtlich sind und die für eine junge Zielgruppe, die 14- bis 29-Jährigen gedacht sind. Da gibt es Unterhaltungsformate, es gibt Nachrichtenformate, es gibt Sport. Also genauso wie die Öffentlich-Rechtlichen auch eine ganze Bandbreite abbilden müssen, laut Staatsverträgen, macht das Funk auch. Und wie viele Kanäle das inzwischen sind, weiß ich gar nicht genau. Im letzter Stand war irgendwas um die 70, aber müsste jetzt lügen, bin Gott sei Dank kein Pressesprecher von Funk, deshalb kann ich auch eine falsche Zahl nennen, aber irgendwas so in dem Bereich ist es auf jeden Fall. Und hat sich über die Jahre, also 2016 ist Funk an den Start gegangen, auch verändert. Da sind Formate gestartet worden, die dann nach einem Jahr wieder beendet worden sind. Manche Formate gibt es schon sehr lange. Mein Kanal kam dazu, den gab es ja schon, ist dann Teil von Funk geworden. Das passiert auch immer wieder. Also es ist eine ganz bunte Mischung an Ansätzen.
Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es sowas auch in Österreich gibt irgendwann, weil dem Internet siehst, viel Information ist nur mehr hinter einer Bezahlschranke zugänglich. Mhm. Dann gibt es ganz viel kostenlose Information, die teilweise auch gut ist, wo sehr viel davon aber unseriös ist. Und in dieser Mitte leitet jetzt nicht ihr FAZ-Abo online haben oder ihr Presse-Abo, dass die Menschen in der Mitte auch guten Content, der gut journalistisch recherchiert ist, dafür ist ja historisch auch der Öffentlich-Rechtliche geschaffen worden und den braucht es nicht mehr nur im TV, sondern auch online.
Ja, absolut. Also würde mich freuen, wenn Österreich das auch bekommt und da wird auch geguckt, wie macht Funk das und vielleicht nächstes, übernächstes Jahr, ich weiß nicht, wann da was starten soll. Aber ich habe immer wieder mitbekommen, dass was in Planung ist.
Ich muss mich da mal umhören, weil ich habe das gar nicht so mitbekommen. Mirko, ich teile mal kurz meinen Bildschirm und würde mit dir gerne gemeinsam auf Mr. Wissen to go schauen, deinen YouTube-Kanal. Nimm uns mal mit. Das sind deine neuesten Videos. Wie gehst du daran, was Titel und Bild betrifft? Was funktioniert gut? Was funktioniert deiner Erfahrung nach schlecht?
Ja, das ist oft so ein Trial-and-Error-Prinzip. Es kommt immer wieder vor, dass ich einen Titel auch ändere. Zum Beispiel, weil sich Leute dann oft zu Recht beklagen, dass der Titel vielleicht irreführend sei oder dass sie da was anderes vorschlagen würden. Aber für mich ist der Titel auf jeden Fall was ganz Zentrales. Denn der Titel und das Thumbnail sind das Erste, was jemand von einem Video sieht. Und beides sollte einen zu dem Video hinführen. Du solltest sofort wissen, worum geht's da und was bekomme ich hier versprochen. Und das bedeutet eben auch, dass man keine falschen Versprechungen machen sollte, kein Clickbait betreiben sollte, sondern das, was man im Titel verspricht, dann auch einhalten sollte. Der Titel ist für mich auch deshalb so wichtig, weil er für mich ein roter Faden ist. Wenn ich recherchiere, wenn ich ein Skript schreibe, dann überlege ich mir in aller Regel zuerst, bevor ich irgendwas anderes mache, was könnte der Titel des Videos sein? Und dann ist dieser Titel für mich der rote Faden, die erkenntnisleitende Fragestellung, würde man vielleicht an der Uni in der Hausarbeit sagen. Und daran kann ich mich dann langhangeln. Und es hilft mir auch nicht zu sehr auszuschweifen, dass die Videos nicht zu lange werden. Teilweise ändert sich das dann, bis das Video online geht nochmal, habe ich vielleicht dann noch eine andere Idee. Aber der Titel ist für mich wirklich im Zentrum. Und es Thumbnail ist für mich auch extrem wichtig, dieses Vorschaubild, weil es ja so ist wie eine Titelseite von einer Zeitschrift. Man macht damit den Leuten auch ein Versprechen und deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich auch da Leute habe, die sich mit nichts anderem beschäftigen als mit den Thumbnails und die diese Thumbnails machen können. Also sie sitzen jetzt nicht eine Woche dran, aber es gibt eben extra Leute für die Thumbnails, so ist vielleicht die richtige Formulierung, so dass man da auch was Passendes zum Titel hat. Ich gebe dann immer den Titel durch, schicke das Skript drüber und die Kollegen überlegen sich dann was dazu. Manchmal habe ich auch eine Idee und dann wird das so umgesetzt. Wobei, wenn wir jetzt hier auf diesen Ausschnitt gucken, sind da auch Sachen dabei, die sehr schnell entstanden sind, wie das Aus der Ampelregierung oder die Eskalation im Nahen Osten. Da hast du jetzt keine Zeit, irgendwie jetzt noch umfangreich Photoshop anzuschmeißen, sondern wird ein passendes Bild genommen, das man dann da einsetzt. Also wenn es schnell gehen muss, dann werden da ist man da pragmatisch.
Und ist das, es gibt einmal den Prozess, du nimmst das dann noch ab und dann bleibt das so oder probiert sie dann 3 Tage später noch ein anderes Thumbnail, du sie AB testen?
Eher weniger, ehrlich gesagt, es sei denn, ein Thumbnail hat irgendeinen Mangel, der auffällt oder ja, es geht völlig schief, sodass man sich denkt, okay, müssen wir dann doch nochmal anders probieren, aber ehrlich gesagt fehlt da so ein bisschen die Zeit für jetzt dann nochmal ein zweites Thumbnail zu machen, sodass das eher weniger auf dem Kanal passiert.
Kurz zum Kontext für die Leute, die nicht mit YouTube ihren Beruf bestreiten. Es gibt große YouTuber, die ändern kleinste Gesichtsausdrücke, Farben und tracken, wie sich das dann auswirkt auf die Klicks, wo viele Leute, viele Stunden bei jedem Video dran sind. Schaust du, also das Video geht jetzt online, beschäftigst du dich mit den Statistiken dazu, wie es läuft, oder versuchst du das eher zu meiden?
Ich versuche schon, mich nicht zu sehr von den Zahlen treiben zu lassen, aber es wäre gelogen zu sagen, mich interessiert das überhaupt nicht. Das ist ja wie, wenn du irgendwo eingeladen bist auf einem Geburtstag und du sollst einen Kuchen mitbringen, dann machst du ja auch einen Kuchen, von dem du dir erhoffst, dass du am Schluss nur noch die leere Kuchendose mit nach Hause trägst, weil er allen gut geschmeckt hat. Und so ist es auch mit den Videos. Du steckst eine Menge Zeit rein und viele Gedanken und dann möchtest du natürlich auch, dass möglichst viele Leute sich dieses Video anschauen. Aber es ist jetzt nicht so, dass alles immer auf die Zahlen optimiert produziert wird. Der Inhalt steht im Vordergrund und es gibt immer wieder Themen, wie vorhin schon mal kurz gesagt, bei denen ich weiß, die laufen jetzt sicher ein bisschen schlechter, aber sie sind trotzdem wichtig. Und dann setze ich diese Themen trotzdem, weil sie eben wichtig sind. Gleichzeitig ist es schon interessant, in diese umfangreichen Statistiken zu schauen. Du kannst ja sehen, wie alt sind die Leute, welches Geschlecht haben sie, also jetzt nicht jeder Einzelne, sondern insgesamt. Wann steigen sie aus den Videos aus? Wie lange sind sie generell dran geblieben? Und das hilft dir auch, die Inhalte zu optimieren. Auch hier wieder den Kuchen einfach noch besser zu machen, das Rezept noch weiter zu optimieren, damit es den Leuten noch besser schmeckt. Und das sind so kleine Dinge, die mir schon helfen. Aber ich schaue jetzt nicht bei jedem Video stundenlang in die Statistik, sondern mache das immer wieder in gewissen Abständen, um mir da ein paar Infos zu holen.
Ich habe vorgestern die App, die man von YouTube bekommt, um sich diese Statistiken am Handy anschauen zu können, gelöscht, weil ich mich nicht mehr verrückt machen wollte und alle 3 Stunden drauf schauen wollte. Dürfte ich dir kurz meinen Kanal zeigen?
Ja, klar, gerne.
Bei mir ist interessant, ich habe im Audiobereich eine große Reichweite, versuche seit einem Jahr YouTube zu machen. Und hatte ein paar große Videos, und das ist das Geile an YouTube. Ein Podcast-Folge geht fast nie viral. YouTube-Videos können viral gehen. Meine meistgehörte Podcast-Folge hat 50.000 Zugriffe. Das beste YouTube-Video hat jetzt schon 250.000 Zugriffe. Wie bei dir habe ich auch gesehen, also Krieg und Drama und Korruption, das geht alles super gut. Und was bei mir spannend ist, ist dadurch, dass die großen viralen Videos Kriegsvideos sind, ist mein Publikum jetzt auf YouTube alt und männlich. Und eigentlich, wenn man sich aber die Inhalte anschaut, die ich mache, man sieht da schon, da sind auch viele Frauen, da geht es um Kinderrechte, Luisa Neubauer, übers Weltverändern, True Crime, künstliche Befruchtung. Also im Podcast hören mich ein bisschen mehr Frauen als Männer. Gibt es auf YouTube, kann man vom Algorithmus quasi getrappt werden, dass irgendwann YouTube sagt, okay, der Kanal ist für alte Männer und junge Frauen bekommen das jetzt nicht mehr zu sehen. Aber so ein bisschen schaut es bei mir dann jetzt zum Beispiel auch die Folge mit der Luisa Neubauer, wo sie wirklich super differenziert erklärt, wie sich verändert hat, wie sie auf das Weltverändern blickt. Also wo sie das erklärt hat, das haben 95% Männer geschaut. Kann man getrappt werden auf YouTube?
Ich kann mir das schon gut vorstellen. Also ich denke, dass nicht nur nach Nutzerverhalten, sondern auch je nachdem, welches Geschlecht YouTube bei dir ermittelt, selbst wenn du keinen Account hast, kann ja auch sein, und du gar kein Geschlecht eingegeben hast, wenn man einen Account macht, muss man das ja machen. Also je nachdem, was da ermittelt wird, werden dir dann auch die entsprechenden Inhalte angezeigt. Ich habe meinen Account auf männlich gestellt, logischerweise, und bekomme sehr viel Fußball, Boxen und sonst was angezeigt, während meine Frau sowas gar nicht angezeigt bekommt und auch Videos von mir nur sehr selten mal vorgeschlagen bekommt, dafür aber jede Menge Lifestyle, Beauty und sonstige Themen. Und ich glaube schon, dass ein Kanal dann von YouTube immer mehr in so eine, in Anführungszeichen, männliche Ecke geschoben wird und dann Frauen weniger ausgespielt wird. Das ist, glaube ich, schon ein Thema. Ich glaube, dass YouTube da sehr klischeehaft unterwegs ist, dass der Algorithmus klischeehaft unterwegs ist, was auch nicht verwunderlich ist, weil KIs oft klischeehaft arbeiten, sodass es sein kann, dass du halt jetzt aufgrund des Erfolgs für Kriegsvideos vor allem Männern ausgespielt wirst und fast keinen Frauen mehr, was sich ja wirklich absolut deutlich zeigt bei diesem Video zu Luisa Neubauer. 95% Männeranteil, das ist natürlich schon erschlagend.
Und jetzt nur zur Einordnung, ich habe überhaupt kein Problem, dass alte Männer meine Videos sehen. Mhm. Ich werde auch immer mehr zum alten Mann. Aber ich weiß, dass meine Inhalte eigentlich ein breites Publikum ansprechen. Und man sieht es dann bei Videos wie jetzt zum Beispiel zu Kinderrechten. Das hat jetzt nach 18 Stunden 68 Views, ist wahrscheinlich noch beim Titel und beim Thumbnail viel zu machen. Aber prinzipiell hätte ich auch gerne, dass Content abseits von Ukraine und Russland auch gesehen wird. Aber ein anderes Thema. Hast du für Leute, die heute einen YouTube-Kanal starten möchten, hast du Tipps für Leute, die heute aber starten möchten in diesem extrem kompetitiven Umfeld, wo es zu allem schon de facto alles gibt?
Ja, auf jeden Fall. Eine Sache wollte ich noch hinzufügen zu dem, was du gerade gesagt hast. Es wäre nämlich genau jetzt, und das machst du ja auch nicht, aber es wäre genau jetzt der falsche Schluss zu sagen, okay, dann mache ich halt nur noch diese Ukraine-Videos und die anderen Themen nicht mehr. Natürlich würde das wahrscheinlich ständig mehr Klicks bringen, aber es ist kein Journalismus mehr, weil du dich nicht von journalistischen Kriterien leiten lässt. Deshalb finde ich super, dass du es nicht machst. Und das wäre vielleicht auch ein Tipp. Bleibt bei euren Leisten, wenn ihr was anfangt. Und bleibt euch da selbst treu, sucht euch einen Bereich raus, der euch auch wirklich Spaß macht, denn ihr müsst dazu jede Menge Inhalte veröffentlichen. Wenn euch das nach 2 Monaten zum Hals raushängt, ist es schwierig. Und habt Geduld, seid immer motiviert und lasst euch nicht entmutigen, wenn es am Anfang nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Manchmal kommt irgendwie der Durchbruch über Nacht oder man hat das Glück, dass man von irgendjemandem empfohlen wird oder ein Video geht dann halt tatsächlich viral und plötzlich ist dieser Aufmerksamkeitsmoment da, den man sich gewünscht hat. Ich kenne jemanden, der hat einen Kanal gestartet, hatte nach ein paar Monaten 20.000 Abonnenten, hat aber gesagt, ich hätte gerne nach der Zeit 100.000 gehabt und hat wieder aufgehört. Das ist, finde ich, der völlig falsche Weg, sondern man sollte einfach dranbleiben und irgendwann kommt dann der Moment, in dem man im besten Fall dann auch zufrieden ist. Und man sollte es auch machen, weil man wirklich Bock drauf hat, Leuten was weiterzugeben und nicht, um Geld damit zu verdienen. Natürlich müssen wir alle von was leben, aber du merkst es einem Kanal an, wenn er jetzt nur gestartet worden ist, um die breite Masse zu erreichen und da ordentlich Geld abzustauben. Wenn man das mit Leidenschaft macht, wenn man es gut macht, dann kommt der monetäre Erfolg auch von allein im besten Fall, würde ich mal sagen. Und das sollte kein Fall im Vordergrund stehen. Das wären jetzt mal so allgemeine Tipps. Es kommt natürlich auch darauf an, in welchem spezifischen Bereich man sich bewegt. Ein letzter wäre vielleicht noch, Stichwort spezifischer Bereich, dass man sich ein Feld raussucht, was es nicht schon 100.000 Mal gibt. Also jetzt irgendwie einen Minecraft-Let's Play-Kanal zu starten, kann man machen, aber ist wahrscheinlich nicht ganz so erfolgsversprechend, wie sich dann eine Nische rauszusuchen, die noch nicht so breit getreten ist.
Es gibt YouTube-Kanäle, die in den letzten 2-3 Jahren neu entstanden sind, die du als Best Practices siehst oder selber sehr gerne magst?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss zugeben, dass ich tatsächlich ein sehr untypischer YouTuber bin, weil ich selbst gar nicht so viel YouTube gucke. Also ich habe zwar Kanäle abonniert und schaue da auch gerne immer mal wieder rein, aber es ist jetzt nicht so die Masse, die ich da verfolge. Deshalb überlege ich. Und die Kanäle, die ich mir anschaue, die sind auch alle schon etwas länger am Start. Also natürlich wäre es jetzt total im Sinne des Netzwerks, wenn ich jetzt ganz viele Funkkanäle nenne. Und da gibt es sicherlich auch ganz viele tolle, die neu gestartet sind. Aber Kanäle, die ich häufig anschaue, wie zum Beispiel Steuerung F, die gibt's dann schon eine ganze Weile. Oder Die Frage zum Beispiel finde ich auch gut, um einen Kanal zu nennen, an dem ich selbst auch beteiligt bin, den ich sehr empfehlen kann. Crisis, auch ein Funkformat. Da wird berichtet aus Kriegs- und Krisengebieten, Ecken der Welt, aus denen kaum noch berichtet wird, weil keiner mehr hinfährt, nachvollziehbarerweise. Und dort auch mit den Menschen spricht, den kann ich sehr empfehlen. Aber da bin ich natürlich extrem voreingenommen. Trotzdem ist der Kanal noch gar nicht so alt und vielleicht wollte da mal vorbeischauen.
Fein, machen wir jetzt dann alle. Mirko, 3 Büchertipps für meine ZuseherInnen und ZuhörerInnen.
Ja, da hattest du mich ja dankenswerterweise darauf vorbereitet und gebeten, einmal was zu Journalismus, einmal was zu Geschichte und dann noch zu YouTube oder generell digitalen Medien zu empfehlen. Also ein Klassiker, den ich total empfehlen kann, der mir auch selbst geholfen hat, ist das ABC des Journalismus oder nur ABC des Journalismus von Claudia Mast herausgegeben. Gibt es schon sehr lang. Das ist einfach ein sehr guter Einstieg in den Journalismus, weil dort nicht nur verschiedene Mediengattungen erklärt werden, sondern auch Techniken erklärt werden, journalistische Praktiken, Handwerkszeug wird da vermittelt. Das ersetzt natürlich jetzt keine journalistische Ausbildung, aber es ist ein sehr, sehr gutes Buch, um mal so einen großen Überblick dazu zu bekommen, wie Journalismus funktioniert. Und das Tolle ist, dass das Buch immer wieder neu aufgelegt wird. Inzwischen gibt es, glaube ich, die 13. Auflage schon und dadurch auch immer aktuell ist, denn nichts ist so, dann gibt es ja diesen Spruch, nichts ist so alt wie die Zeitung vom Morgen oder so. Ich weiß nicht genau, wie der geht. Und das Gleiche geht natürlich auch für Bücher, die sich mit Journalismus auseinandersetzen, weil sich Journalismus auch permanent verändert. Und das wird da weitestgehend berücksichtigt. Also deshalb eine Empfehlung. Geschichtliches Buch kann ich sehr empfehlen. Die kleine deutsche Geschichte von Hagen Schulze, Historiker, der inzwischen leider verstorben ist. Das ist ein Buch, das ich immer empfehle, wenn Leute mich fragen, was ist denn das eine Buch, das ich lesen muss, um mich mit deutscher Geschichte auseinanderzusetzen? Jetzt werden natürlich die Zuschauer und Zuhörerinnen aus Österreich sagen, Mensch, was soll ich mit diesem Buch? Aber auch Österreich wird dort immer wieder erwähnt. Natürlich spielt Österreich bei der deutschen Geschichte auch eine große Rolle. Man denke da an den Deutschen Bund und andere. Also insofern ist es sicherlich auch für Leute außerhalb Deutschlands interessant. Und es ist wirklich ein schmales Büchlein. Das kannst du an ein, zwei Tagen lesen und hast damit einen ganz guten Überblick bekommen. Und dann noch ein Buch, von dem ich niemals gedacht hätte, dass ich es empfehlen würde. Ich habe mir da wirklich lange überlegt, ob ich das machen soll, aber jetzt empfehle ich es tatsächlich. Es ist das Kursbuch Medienkultur, das von der Bauhaus-Universität in Weimar herausgegeben worden ist und das die wesentlichen Theorien der Medien enthält. Also von Walter Benjamin über Marshall McLuhan, aber auch Umberto Eco zum Beispiel, den man vielleicht gar nicht so in dem Bereich Medientheorie verortet, oder auch Bertolt Brecht, bis hin zu Leuten, die vielleicht auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Medien zu tun haben, wie Max Bense. Dieses Buch hatte ich in meinem Kulturwissenschaftsstudium nahezu auswendig lernen müssen und ich habe es gehasst. Ich fand das wirklich schrecklich. Aber jetzt im Nachhinein hat mir das total viel gebracht, weil ich vieles, diese theoretischen Dinge, mit denen ich auf Theoriebasis überhaupt nichts anfangen konnte, jetzt immer wieder auf die Praxis anwenden kann. Und das hilft mir total und es hilft mir auch rückblickend Dinge zu verstehen oder die Medien besser zu verstehen. Ein Beispiel ist der Text von Bertolt Brecht, der da in diesem Buch ist. Ist ein relativ kurzer Text. Da geht es um den Rundfunk und Bertolt Brecht, natürlich jetzt schon eine ganze Weile her, stellt die Forderung auf, dass es auch eigentlich die Möglichkeit geben müsste für Leute, die vor ihrem Radiogerät sitzen, einen Rückkanal zu haben. Nennt das Kommunikationsapparat. Der Rundfunk als Kommunikationsapparat, diesen Rückkanal hatte man natürlich mit dem Radio nicht, aber den gibt es inzwischen über die Kommentarfunktion, zum Beispiel bei YouTube. Also Bertolt Brecht wäre hochbegeistert, glaube ich, von Social Media Plattformen, weil man jetzt als Konsument nicht nur zum Produzent werden kann, sondern auch dem Produzent sein Feedback mitteilen kann. Und ich finde das einfach faszinierend, dass Dinge, die Bertolt Brecht vor 100 Jahren ungefähr sich mal überlegt hat, jetzt Realität sind und dass es funktioniert. Und deshalb finde ich dieses Buch empfehlenswert. Es ist aber wirklich schwere Kost und jetzt nichts, was man irgendwie mal nebenbei bei dem Döner sich reinziehen kann, sondern da muss man sich wirklich die Zeit für nehmen und es sind auch zum Teil echt sperrige, schreckliche Texte drin. Aber ich fand das ganz erhellend.
Und wenn man den Döner isst, muss man eh dich ansprechen. Also hat man was zu tun. Ja. Mirko, ein Medium, eine Zeitung, ein Podcast, Fernsehsendung, auf die du nicht verzichten möchtest, wenn du dich mit der Welt beschäftigst. Ja, da wurdest du wirklich nicht vorgewarnt.
Ja, da gibt's wirklich vieles. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan des Deutschlandfunk und höre auch, weil ich in der Nähe von Mainz wohne, HR Info. Das ist da so das Nachrichtenprogramm, das Wortprogramm im Radio. Beides aus dem simplen Grund, weil man über die Lage auf der Welt aufgeklärt wird, während man sich die Zähne putzen kann oder einen Döner essen kann, um wieder beim Döner zu sein. Also du kannst mehrere Dinge gleichzeitig machen und das finde ich einfach so praktisch. Du hörst morgens beim Duschen und beim Zähneputzen eine halbe Stunde Deutschlandfunk oder HR Info und weißt Bescheid und kennst die aktuellen Ereignisse im Überblick ganz gut und das finde ich sehr hilfreich. Genauso wie es auch tolle Podcasts gibt von Radiosendern. Deutschlandfunk der Tag kann ich auch sehr empfehlen. Ist es leider alles ein bisschen deutschlandzentriert, man sieht es mir nach, aber sicher hat der ORF und haben der Standard und Falter und andere auch tolle Angebote, die in die Richtung gehen und das hilft mir sehr. Natürlich auch die Nachrichtenangebote im ZDF Politbarometer zum Beispiel, um immer die aktuellen Umfragen zu kennen, die Zahlen zu kennen, aber Wortradio ist für mich somit das Wichtigste.
Lieber Mirko, danke für deine Zeit.
Ja, danke für die Einladung.
Was nehme ich mir mit? Man muss als Journalist mit den Plattformen arbeiten, aber man sollte sich ihren Regeln nicht komplett unterwerfen. Der Algorithmus arbeitet oft klischeehaft und diskriminiert Themen, die kein gutes Werbeumfeld sind, wie Cannabis. Am Ende wollen Insta, YouTube und Co. einfach so viel Geld wie möglich mit Werbung verdienen, weil wir sie großteils gratis nutzen. Zweitens, Kommentarspalten sind nie repräsentativ. Nur etwa 1% der Menschen, die etwas konsumieren, kommentieren tatsächlich darunter. Und es sind eher Männer als Frauen. Für Journalistinnen sind die Kommentare wertvolles Feedback, man darf sie aber nicht mit quasi demokratischem, repräsentativem Feedback verwechseln. Es sind die Meinungen einiger weniger. Drittens, wer Erfolg haben möchte, braucht Geduld. Wer selbst YouTube machen möchte, braucht einfach Durchhaltevermögen. Wenn sich der Erfolg nicht sofort einstellt, dann darf das nicht zu Frustration führen oder zumindest nicht zu viel Frust. Man sollte also Content machen, den man leidenschaftlich gerne produziert und nicht hauptsächlich für das Geld. Dann findet man im Laufe der Zeit auch seine Fanbasis und wenn es wirklich gut klappt, dann kann man damit auch gut verdienen. Am Ende möchte ich mich noch bedanken bei allen, die bei Erklär mir die Welt mitarbeiten. Es wird nicht gehen ohne Vermarktung. Missing Link kümmert sich darum, vor allem Theresa Iliasch und Stefan Lasnik. Den Schnitt macht Dominik Lanterdinger von Audio Funnel, also den Audioschnitt, den Videoschnitt wiederum. Alexander Kohmann von Do Motion, der nimmt damit 3 Kameras auf, könnt ihr dann eben auf YouTube schauen. Und Thomas Pelkmann kümmert sich um ganz viele wichtige Kleinigkeiten, damit ihr jede Woche davon erfährt, dass Erklär mir die Welt erscheint und er lädt auch die Folgen hoch. Also er ist führend mitverantwortlich, dass ihr das dann auf Spotify und Co. hören könnt. Danke an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Kleinere Buchungen für 1.000 bis 2.500 Euro könnt ihr direkt auf erklärmir.at/Werbung buchen. Ansonsten einfach Therese und Stefan von Missing Link kontaktieren. Es gibt auch Werbung für den guten Zweck, kleine NGOs, Einrichtungen, Personen, die irgendwie die Welt besser machen wollen, können auf erklärmir.at/guterzweck Werbung buchen und zwar gratis. Und ein großes Danke auch an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Hilf mit bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung und unterstütze das Projekt auf erklärmir.at/support. Am Ende möchte ich euch noch eine passende Folge zu dieser heutigen empfehlen, nämlich Folge 259. Da war Joanna zu Gast. Sie hat mit YouTube begonnen, um selbstgemachten Schmuck zu verkaufen. Dann hat sie gemerkt, dass sie mit YouTube alleine mehr erreichen kann und hat jetzt über 3 Millionen Abonnentinnen. Die Linzerin hat mir erklärt, wie sie das gemacht hat und hat mir auch viele hilfreiche Tipps für meinen Erklär mir die Welt-Kanal gegeben. Nächste Woche kommt dann die Weihnachtsfolge von Erklär mir die Welt. Ich plaudere ein bisschen mit Dirk Stermann über seine Bücher, Willkommen in Österreich und was uns sonst noch einfällt. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.